der Gesundheitspodcast aus Salzburg. Natürlich besser leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich besser leben. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das uns mehr oder weniger alle beschäftigt, und zwar das Altern. Aber was passiert dabei eigentlich in unserem Körper und können wir diese Prozesse vielleicht sogar beeinflussen? Gemeinsam mit Frau Dr. Ruth Teufel-Meyer, Heilpraktikerin und promovierte Humanbiologin, spreche ich über die sogenannten Hallmarks of Aging, also die wissenschaftlichen Merkmale des Alterns. Wir schauen uns an, wie unsere Zellen altern, was Telomere, Mitochondrien oder sogenannte Zombiezellen damit zu tun haben und wie Ernährung, Bewegung, Schlaf oder bestimmte Mikronährstoffe dabei unterstützen können, gesund älter zu werden. Freu dich also auf eine spannende Folge mit viel Wissen, praktischen Tipps und einer ehrlichen Einschätzung, was denn wirklich hilft und was vielleicht eher ein Mythos ist. Altern. Ein Schicksal oder eine biologische Herausforderung, die wir knacken können. Liebe Ruth, schön, dass du da bist. Heute sprechen wir mit dir über die Hallmarks of Aging bzw. Longevity, also die wissenschaftlichen Merkmale des Alterns. Liebe Ruth, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder mit dabei bist und mit mir heute einen Podcast aufnimmst.
Ja, liebe Eva, ich freue mich auch riesig.
Genau, Hallmarks of Aging. Liebe Ruth, was kann man sich darunter vorstellen? Ich glaube, manche wissen noch nicht genau, was das heißen könnte. Kannst du das in einem Satz kurz sagen? Nein, kannst du nicht. In einem Satz ist viel zu kurz natürlich. Aber für das gibt es ja jetzt den Podcast.
Genau, wir machen es aber kurz oder ich versuche es kurz zu machen. Also Hallmarks of Aging, da geht es einfach um die Kennzeichen des Alters. Aus wissenschaftlicher Sicht, das hört sich auch sehr wissenschaftlich, sehr biologisch letztendlich an und ist manchmal schwierig jetzt für so die Allgemeinheit, auch den interessierten Laien, das so zu verstehen. Und deswegen wollen wir versuchen, das einfach erklärbar zu machen. Und an den Hallmarks of Aging kann man sich jetzt orientieren und schauen, welche Substanzen oder welchen Lifestyle braucht es denn, damit das Altern gesund abläuft. Mhm. Also wir nicht frühzeitig in Siechtum kommen und quasi diese Lebensphase verlängern, in der es uns aufgrund eben des Altersprozesses nicht mehr so gut geht, sondern dieses Longevity-Konzept beinhaltet einfach auch, dass wir diese mittlere Lebensphase, wo wir voll im Leben stehen, wo wir am Familienleben teilnehmen, wo wir beruflich aktiv sind, wo es uns gut geht, dass wir die verlängern.
Ja. Das ist ja eigentlich der Wunsch von jedem.
Genau.
Natürlich. Vielleicht steigen wir da gleich ein bisschen tiefer ein ins Thema, und zwar die Gene betreffend. Also unsere DNA ist ja eigentlich so gesehen wie auch das Betriebssystem unseres Körpers, wenn man das so sagen kann, möchte.
Ja, wie eine Bibliothek.
Ja.
Wo wir quasi Informationen gespeichert haben, im Prinzip dieselben in jeder Zelle. Aber nicht in jeder Zelle wird quasi alles abgerufen.
Genau. Und mit der Zeit sammeln sich ja dort auch dann gewisse Fehler an, wenn man das so sagen kann. Also beziehungsweise wie entstehen diese Schäden und warum kann jetzt der Körper sich eigentlich nicht fehlerfrei reparieren?
Also die Schäden entstehen einfach, oder diese Schäden sind ja Mutationen, so würde man in der Biologie sagen. Und dafür sind sowohl externe wie auch interne Faktoren verantwortlich. Extern wäre sowas wie UV-Strahlen, die zum Beispiel auf die Haut eben treffen. Und je länger sie das tun, weil wir eben älter sind oder schon längere Lebensjahre hinter uns haben, desto mehr Schäden können die dann anrichten. Dann natürlich auch Umweltgifte, Rauchen wäre sowas, ionisierende Strahlung. Aber es gibt auch interne Faktoren, die quasi die Mutationsraten fördern können. Und dazu gehören diese freien Radikale oder der oxidative Stress. Dazu gehören fehlerhafte Zellteilungen und auch Entzündungsprozesse. Und je älter wir sind, je mehr Jahre wir schon gelebt haben und unsere DNA eben diesen Schäden praktisch ausgesetzt ist, desto höher ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mutationen auftreten.
Mhm. Stichpunkt Telomere. Mhm. Das sind ja so die Schutzkappen unserer Chromosomen, genau. Wenn ich das richtig verstanden habe.
So ist es, ja.
aber mit jedem Zellteilungszyklus werden die ja kürzer.
Ja.
Was passiert da genau? Beziehungsweise was passiert, wenn die aufgebraucht sind?
Ja, also die Telomere sind quasi einfach die Enden unserer Chromosomen.
Mhm.
Die Chromosomen, die sind eben wie so Fäden, die auf zwei Seiten hin offen sind. Und bei jeder Zellteilung ist es jetzt so, dass quasi diese Erbinformation nicht komplett kopiert werden kann, sondern am Ende fehlt immer was.
Mhm.
Und da hat die Evolution eben diese Telomere reingesetzt, die auch kürzer werden können. So ist es auch vorgesehen, aber irgendwann einmal sind die quasi aufgebraucht. Und wenn dem so ist, dann kann die Zelle diese Chromosomen, unsere Erbinformation einfach nicht mehr duplizieren, also verdoppeln, was ja wichtig ist, damit die Zelle sich teilen kann, weil jede der beiden Zellen, die da entsteht, soll ja wieder dieselbe Erbinformation haben. Und dann kann die Zelle sich einfach letztendlich nicht mehr teilen und das trägt zu dieser sogenannten zellulären Seneszenz bei. Also das ist ein Funktionsverlust, den die Zelle dann hat.
Mhm.
Und wenn die Zelle sich nicht mehr teilen kann, dann kann natürlich auch keine Regeneration mehr stattfinden. Weil wenn irgendwo Zellen kaputt gehen, dann müssen sich andere Zellen praktisch teilen, um die wieder aufzufüllen. Und wenn die eben seneszent sind und die Telomere eben nicht mehr lang genug, dann kann das nicht mehr funktionieren. Und damit haben wir einfach eine Auswirkung auf die Regeneration, die dann nicht mehr so funktioniert.
Also Telomerase-Enzyme könnten jetzt diesen Prozess verlangsamen.
Richtig.
Mhm.
Das Problem mit der Telomerase ist, dass die nicht in allen Zellen unglaublich aktiv ist. Also unsere Keimzellen, also Eizellen und die Spermien, die haben Telomerase. Und da ist es ja eben auch wichtig, dass wir sozusagen lange Chromosomen, also mit einer guten Telomerstruktur an unsere Nachkommen weitergeben. Und wer auch noch Telomerase hat oder diese wieder vermehrt exprimiert, das sind Tumorzellen. Und da wollen, die wollen wir natürlich
wollen
überhaupt
wir
nicht haben. Genau, aber die hätte also auch diese Telomerase. Und in den normalen Zellen, also unseren Funktionszellen für unseren Körper, da gibt es eben nur wenig Telomerase.
Mhm. Also war Wahnsinn. Also ich glaube auch, bevor wir da jetzt eben auch zu diesen Longevity gehen, also was können wir wirklich auch tun dagegen oder dagegen? Du merkst es dagegen, ich muss lachen, weil man altert ja sowieso.
Ja.
Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir einfach im Vorfeld da eben jetzt diese Hallmarks besprechen und alles klar. Gene, wir haben sie ja erst eh schon angesprochen, also epigenetische Veränderungen sind da also im Prinzip so die Schalter von unseren Genen, wenn man das so sagen kann.
Ja, genau.
Die spielen ja da auch eine wahnsinnig große Rolle. Also unsere Gene sind ja wie ein Buch, Millionen Seiten. Manche sind aber im Laufe der Zeit wahrscheinlich ein bisschen unleserlich oder werden ein bisschen unleserlich.
Ja, wobei das jetzt nicht daran liegt, dass sich die Gene abnutzen, sondern im Prinzip ist unsere Erbinformation strukturiert und organisiert im Zellkern. Das bedeutet, dass spezielle Zellen ja spezielle Eiweiße letztendlich bilden müssen. Zum Beispiel eine B-Zelle muss Antikörper bilden.
Mhm.
Eine Leberzelle muss Entgiftungsenzyme bilden. Die Leberzelle bildet aber keine Antikörper und die B-Zelle wiederum keine Entgiftungsenzyme.
Oh.
Und das nennt man dann eben Spezialisierung auf zellulärer Ebene. Differenzierung sagt man auch dazu und die passiert im Prinzip während der Embryonalentwicklung. Und für die Erbstrukturierung oder Organisation der Erbinformation bedeutet das, dass je nach Zelltyp bestimmte Gene zugänglich sind und bestimmte Gene eben letztendlich nicht. Und das wird über die Epigenetik letztendlich auch mit reguliert.
Mhm. Du hast mir letzte Woche, ich hab das so lustig gefunden, und zwar du hast gesagt, Müllentsorgung der Zellen.
Ja.
Was kann man sich darunter genau vorstellen?
Ja. Also diese Müllentsorgung, jetzt ganz flapsig gesagt, ist auch so ein Hallmark of Aging, weil die einfach im Laufe des Lebens irgendwann nicht mehr so gut funktioniert wie am Anfang des Lebens. Die Müllentsorgung heißt letztendlich nichts anderes, als dass die Zellen immer wieder bei sich selber aufräumen. Und diese Aufräumarbeiten funktionieren einfach am besten, wenn man die Zellen nicht weiter mit irgendwelchen Stoffen von außen, ich sag mal, belästigt. Also so verglichen haben wir das damals ja auch mit einer Wohnung oder einem Zimmer, das man im Prinzip wieder instand halten will und wo man den Müll rausschaffen will. Und dann würde man dieses Zimmer ja auch nicht anfangen, neu zu möblieren und neue Regale, neue Schränke, was auch immer, reinzustellen, bevor man das alte Zeug, das man loshaben will, nicht eben auch losgebracht hat. Und so ist es bei der Zelle letztendlich auch. Und die beste Möglichkeit, die man der Zelle oder den Zellen geben kann, dass sie eben diese Müllentsorgung effektiv machen können, ist, dass man ihnen mal eine Zeit lang keine Nährstoffe zuführt, also im Prinzip fastet. Mhm. Das ist jetzt natürlich kein Prozess, der ewig lang gehen soll, sondern eigentlich nur ein paar Tage. Und wenn jetzt keine neuen Nährstoffe in die Zelle hineinkommen, dann fängt die an zu recyceln, sich sozusagen von den ganzen Sachen, die da bei ihr so rumliegen und die sie da so findet, letztendlich zu ernähren und dabei eben aufzuräumen. Und eben diese Müllentsorgung wird dann aktiv. Autophagie nennt man das auf gut biologisch, wissenschaftlich.
Perfekt. Okay, also im Prinzip, du würdest sagen, ja, ein bisschen Fasten, das kurbelt das Ganze an, das ist gut, aber man darf es halt nicht übertreiben.
Genau.
Weil es gibt ja einige Studien, einige Langzeitstudien eben natürlich, wo eben gesagt wird, ja, Fasten ist gut, beziehungsweise weniger Essen zum Beispiel bedeutet länger leben, aber das hat dann wahrscheinlich wieder mehr mit der Insulin-Geschichte zu tun.
Auch. Ja, also es ist im Prinzip so, dass wenn man sagt, einmal im Jahr mache ich eine Fastenkur, zum Beispiel im Frühjahr, da bietet sich das ja immer an, dass man so sagt, zu 5 bis maximal 7 Tage, nicht länger.
Warum sicher, eigentlich im Frühjahr?
Wahrscheinlich, weil alles in der Natur sprießt und so wir auch wieder aus dem Winterschlaf irgendwie hochkommen und die ganzen Weihnachtskekse dann auch mal weg sind. So.
Das schlechte Gewissen, meinst du?
Ja, also es ist irgendwie, die Leute werden im Frühjahr einfach aktiver, genauso wie eben die Natur oder die Pflanzen dann wieder anfangen zu sprießen. Und ich denke, das kennen viele Leute auch von sich selber. Und da bieten sich solche Recycling-Autophagie-Prozesse letztendlich an. Wobei es nicht heißt, dass man das nicht auch irgendwann anders im Jahr machen kann.
Ja. Perfekt. Vielleicht nicht unbedingt im Winter, wenn man eigentlich eher die...
Ja. Und vor allem nicht im Hochwinter, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist. Weil dann brauchen wir einfach auch die Nährstoffe, um genügend Wärme zu produzieren. Und das ist nicht so die beste Zeit des Fastens dann. Wo einem insgesamt ja auch immer ein bisschen fröstlicher oder kälter wird.
Also da braucht man eigentlich einfach die Energie auch. Und da bin ich also ein bisschen bei dem Stichpunkt Mitochondrien. Mhm. Mitochondrien versorgen ja unseren Körper mit Energie, beziehungsweise versorgen uns mit Energie. Im Alter werden die jetzt ein bisschen ineffizienter und produzieren mehr schädliche Nebenprodukte.
Ja, also sie werden auf jeden Fall ineffizienter. Das liegt auch an Mutationen, weil die Mitochondrien haben eine eigene Erbinformation, eine eigene DNA. Und die ist natürlich, wie auch die im Zellkern, die DNA, Mutationen ausgesetzt. Und wenn sich die halt in den Mitochondrien anreichern, dann wird halt diese Energieproduktion auch ineffizienter. Aber gerade im Alter kann man eben mit diesen Autophagieprozessen, also diese Müllentsorgung, was machen. Weil wenn man fastet, dann setzt man auch ein Signal in die Zelle hinein, dass praktisch die Mitochondrien, also alte Mitochondrien, entsorgt werden. Und Mitochondrien können sich grundsätzlich teilen und dadurch neue gebildet werden. Mhm. Also Autophagie heißt auch, wir kümmern uns um die Mitochondrien und pflegen die.
Bei Stichpunkt Mitochondrien sind mir da jetzt auch noch so ein paar NEMs eingefallen, also Nahrungsergänzungsmittel, wie jetzt zum Beispiel Coenzym Q10, Spermidin, eventuell.
Genau.
Also, bringen es die wirklich, sage ich jetzt mal so? Also hilft das was?
Ja, also die Mitochondrien brauchen Fette, über die sie ihre Membranen aufbauen können, weil an der mitochondrialen Membran, vor allem dieser inneren, da laufen diese energieproduzierenden Prozesse ab. Deswegen ist es ganz wichtig auch, dass Mitochondrien Phospholipide, Lecithin zum Beispiel bekommen oder auch ungesättigte Fettsäuren. Das Magnesium ist ganz, ganz wichtig, weil in den Mitochondrien drin gibt es ein Enzym, das praktisch letztendlich dieses ATP, also diese Energie produziert, und das ist so eine Art Turbine, und die Turbine wird angetrieben durch Magnesium, und deswegen ist Magnesium für diese Energieproduktion so wichtig. Man nennt das ATP-Fixierung in der Biologie.
Also das sollte man sich jetzt auf jeden Fall merken.
Und Coenzym Q10 ist eben auch wieder so ein Stoff, der ganz wichtig ist, dass letztendlich eben diese Energieproduktion ablaufen kann. Also das sind zumal so mit die drei wichtigsten. Und dann sind natürlich auch B-Komplexe und Antioxidantien spielen hier auch nochmal eine Rolle. Bunt essen zum Beispiel wäre da sinnvoll. Viel Gemüse und auch Obst zu essen, weil da eben gerade diese B-Vitamine drin sind oder überhaupt Vitamine und auch Mineralstoffe und Spurenelemente.
Ein Regenbogenteller sozusagen.
Genau, ja.
Das habe ich noch so von meiner Mama intus, die hat immer gesagt, ach, wir essen in Regenbogenfarben.
Und genau.
Ich sitze da, mir geht's gut, also von dem her. Genau, gut. Einen Stichpunkt muss ich jetzt reinwerfen. Und zwar, ich habe so lachen müssen. Die Ruth, muss man auch dazu sagen, ist wirklich ein Meister, mir auch etwas zu erklären, damit es tatsächlich für Laien halt auch verständlich ist. Und du hast Zombiezelle genannt. Und
ja, richtig, die Zombiezellen, die sind schon cool irgendwie, also vom Wort her.
Ja, vom Wort her.
Sonst sind sie eher uncool, ja.
Magst du da noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, also Zombiezelle ist quasi das, was man seneszente Zellen in der Wissenschaft nennt, würde man dann auf trivial Zombiezellen sagen. Zombies sind ja lebende Tote und es beschreibt eigentlich diese seneszenten Zellen sehr gut. Die leben zwar auf der einen Seite, also sie sind noch stoffwechselaktiv, aber sie sind funktionell sehr eingeschränkt. Also das heißt, das, was sie an Spezialisierung haben, können sie letztendlich dem Organismus nicht mehr zur Verfügung stellen. Und dann sitzen sie so in einem Organsystem letztendlich drin, bilden auch entsprechende Faktoren, die das Immunsystem anlocken, weil eigentlich will man sie loshaben, man braucht sie ja nicht. Und erschweren den Zellen um ihn herum, die ja ähnlich differenziert sind und ähnlich spezialisiert sind, einfach letztendlich ihrer Aufgabe noch nachzukommen. Und wenn sich solche Zombiezellen in einem Organsystem anreichern, dann geht eben das einher mit Funktionsverlust.
Mhm. Ja, die Zombiezelle. Ich so lachen müssen. Ich habe da tatsächlich auch ein bisschen recherchiert. Da hat es ein Medikament, habe ich gefunden, also sogenannte Senolytika, wenn ich es jetzt. Senolytika, ja.
Ja, genau, Senolytika.
Die ja gezielt diese Zombiezellen abtöten. Glaubst du, dass das die Zukunft von der Altersmedizin ist?
Auf jeden Fall mit. Mhm. Also wir haben jetzt schon bei diesen Hallmarks of Aging gesehen, das ist nicht nur der eine Faktor, also es gibt nicht so diesen Stein der Weisen, sondern das sind diverse Prozesse, die in einem Organismus ablaufen, die ihn dann letztendlich zum Altern bringen. Und weil es diverse Prozesse sind, gibt es auch nicht die eine Substanz. Mhm. Aber so eine Senolytika gehören da auf jeden Fall dazu. Die untersucht man auch. Und es gibt inzwischen auch schon gerade im Nahrungsergänzungsbereich so Kombimittel. Mhm. Zu den Senolytika kann man auch im weitesten Sinne Antioxidantien zählen. Und man kann, weil wir ja bei den Mitochondrien schon waren, auch diese sogenannten mitotropen Vitalstoffe, also Vitalstoffe, die eben die Mitochondrien in ihrer Arbeit unterstützen, auch dazu zählen.
So fast ein bisschen wiederbeleben.
Ja, also sie zumindest unterstützen.
Ja. Also ein bisschen, ja, gut, perfekt. Also Stichpunkt Zellen. Die Zellen kommunizieren ja miteinander.
Ja.
Im Alter scheint es ja jetzt so, als würden die sich halt immer schlechter verstehen.
kann man ja auch so ein bisschen vergleichen mit, mein Opa hört jetzt, sage ich jetzt mal, sicherlich nicht so gut wie mein Bruder.
Ja, genau.
Genau, also da ist halt die Kommunikation, manchmal muss man ein bisschen lauter reden, glaube ich. Mhm. Welche Rolle spielen denn da jetzt zum Beispiel die Entzündungen dabei?
Die Entzündungen spielen eine große Rolle, weil die das Immunsystem so auf Hab-Acht-Stellung letztendlich bringen. Und Entzündungen grundsätzlich sind jetzt nichts Schlechtes, sondern die sind ja dazu da, dass wenn irgendwo ein Schaden im Organismus ist, quasi diesen Schaden zu beheben. Die Problematik bei den chronischen Entzündungen ist, dass da eventuell der Schaden schon weg sein kann oder es permanent so einen kleinen Schaden gibt, wie eben diese seneszenten Zellen, die entsprechende Stoffe aussenden, so von wegen, eigentlich bin ich nicht mehr nützlich, aber die das Immunsystem dann letztendlich auch überfordern, aber ständig aktiv halten. Mhm. Und das wiederum wirkt sich dann auf diesen gesamten Organismus mit aus, sodass diese stummen Entzündungen, weil das ist jetzt nichts Großes, Rotes und Brennendes und Schmerzendes, sondern eigentlich merkt man die gar nicht so, aber diese stummen Entzündungen tragen einfach auch zu diesen Altersprozessen bei. Man nennt es Inflammaging, also Inflammation ist das englische Wort für Entzündung und Aging ja das englische Wort für Altern. Und das sind also quasi Entzündungen, die für einen alternden Organismus charakteristisch sind. Und dieses Inflammaging ist auch eins dieser Hallmarks of Aging.
Ganz still schleichen die sich ein, gell?
Ja,
dieser Stichpunkt Silent Inflammation, das ist mir schon,
ja, ist das schon in mir drinnen. Genau, das ist so ein großer Punkt eigentlich heutzutage auch so in der funktionellen Medizin, dass man versucht eben diesen Herr zu werden und das Immunsystem entsprechend zu unterstützen.
Ja, boah, eine ganze Menge, glaube ich, die wir da jetzt schon besprochen haben über die Hallmarks. Jetzt wissen wir ungefähr, jetzt haben wir so ein bisschen eine Vorahnung. Aber wir wissen jetzt noch nicht genau, wie können wir denn jetzt mehr oder weniger langsamer altern. Ich muss grinsen bei dem, weil...
Ja, ja, genau.
Vielleicht lassen wir oder vielleicht können wir jetzt auch noch so ein bisschen über Longevity sprechen. Also welche Strategien sind denn wissenschaftlich belegt? Was kann man denn machen? Was wäre denn so ein Wunschdenken? Und du hast mir da auch von gewissen Blue Zones erzählt. Ich finde das ganz spannend, dass es unterschiedliche Länder gibt, unterschiedliche Kulturen gibt, die einfach wahnsinnig lange leben.
Ja.
Und wo ist denn das genau?
Also die Blue Zones sind Regionen auf der Welt, wo man mehr alte Menschen findet als woanders. Und charakteristisch für die ist eben auch, dass die, obwohl sie so alt sind, recht gesund sind. Und nachdem das verschiedenste Regionen auf der Welt sind und die auch nicht unbedingt in Kontakt miteinander stehen, hat man einfach mal nach Gemeinsamkeiten in deren Lebensstil gesucht, mit dem Ziel, dass man sagt, okay, wenn man da was findet, dann sind das offensichtlich Faktoren, die Langlebigkeit fördern.
Mhm.
Diese Blue Zones sind im Prinzip 5 Stück.
Mhm.
Wir haben das in Okinawa in Japan. Dann gehört das zu Sardinien in Italien.
Das finde ich auch super spannend.
Ja, es ist nicht nur also außerhalb von Europa, sondern wir haben auch europäische Länder dabei. Ikaria in Griechenland gehört da auch noch dazu. Nicoya in Costa Rica und dann eine Adventistengemeinde, also die eine besondere Religionsausübung haben in Kalifornien. Die heißt Loma Linda.
Loma Linda.
Mhm.
Ist auch ein netter Name.
Genau. Ja, und was ist das Gemeinsame bei denen? Die haben das, was man so eine natürliche Ernährung nennen könnte.
Mhm.
Sie essen viel Gemüse, sie essen auch viel Hülsenfrüchte, also viel auch vegane Proteinquellen, Nüsse, wenig verarbeitete Lebensmittel und Fleisch wird in relativ geringen Maßen konsumiert, wobei eben die Eiweiße vor allem aus diesen Hülsenfrüchten kommen.
Das wäre, jetzt hast du tatsächlich schon die nächste Frage von mir irgendwie so vorgenommen. Ich habe mir schon gedacht, also Ernährung bzw. Lebensstil ist einfach auch das A und O. Und ich glaube, da muss man wirklich als allererstes wahrscheinlich mal ansetzen.
Ja.
Also eine mediterrane Diät, beziehungsweise das wäre auch schon einmal gut, wenn du jetzt sagst Hülsenfrüchte.
Genau, also mediterran wäre so eine, die dieses erfüllt, oder diese sogenannte Paleo-Ernährung auch, die ja gekennzeichnet ist dadurch, dass sie sehr eigentlich Zucker nur in Form von Früchten zu sich nimmt. Also Getreide und sowas essen die nicht.
Mhm.
Und das dritte wären so Low-Carb, No-Carb Ernährungsformen. Also da geht es vor allem darum, einfach auch diese Kohlenhydrate zu reduzieren. Also durchaus schon zu essen, aber nicht in diesem hohen Maß, wie das heute bei eigentlich unserem Ernährungsstil letztendlich der Fall ist. Und man kann auch diese drei Ernährungsformen sehr gut miteinander kombinieren.
Ja. Ja, ich glaube auch. Also Kalorien, ja, prinzipiell schon wichtig, aber ja.
Ja, also Kalorien halt, das mit den Kalorien ist ein bisschen eine schwierige Sache, weil Kalorien heißt ja eigentlich nur, ich habe irgendeinen Stoff und wie viel Energie kann ich daraus produzieren. Das heißt noch lang nicht, dass der Organismus alles, woraus er Kalorien produzieren kann, auch Kalorien produziert, sondern für oder Energie produziert eigentlich. Dafür nimmt er vor allem Kohlenhydrate und eben gesättigte Fette. Aber auch Eiweiße haben natürlich Kalorien und auch ungesättigte Fette haben Kalorien, aber die benutzt er eher als Bausteine und eben nicht für die ATP-Gewinnung.
Mhm. Bedeutet also, wenn wir jetzt zu viel gegessen haben, dann müssen wir uns halt auch bewegen. Und ich glaube, das ist schon mal der nächste Punkt, auf den wir schauen
können. Genau, so Lifestyle ist ja zum einen immer so Ernährung, da kann man viel richtig und viel falsch machen, einfach weil man dreimal am Tag isst, so in der Regel.
Ja.
Und bei der Bewegung ist es letztendlich auch so, dass wir natürlich heutzutage ganz viele Schreibtischtäter sind und uns deutlich weniger bewegen, ja, einfach aus beruflichen Gegebenheiten heraus,
du sagst
es, als das früher der Fall ist. Und wir legen natürlich auch längere Strecken zurück, als das früher der Fall war. Wir haben Autos, wir haben natürlich auch öffentliche Verkehrsmittel und da kommt man schneller von A nach B. Und früher sind die meisten Menschen halt letztendlich zu Fuß gegangen. Aber das heißt, sie haben natürlich nicht so viel
aber da ist, das ist genau der Punkt, das ist genau der Punkt, wo ich mir denke, das tägliche Spazierengehen wird total irgendwie unterschätzt.
Ja, also man sagt ja auch gerade, dass man zumindest bei einer Hauptmahlzeit am Tag echt günstig ist, gleich nachher im Anschluss so 10 Minuten, Viertelstunde einfach spazieren zu gehen. Also man muss da nicht joggen und man muss da auch nicht wahnsinnig außer Atem kommen, sondern sich letztendlich einfach bewegen.
Ja. Ja. Ja, ich glaube auch, das ist das Allerwichtigste. Ich mache prinzipiell, gehe ich eigentlich jeden Tag zumindest eine kleine Runde. Also es muss ja eben nicht groß sein, aber vor dem Schlafengehen kurz gehe ich nochmal eine Runde. Ja.
Und die Menschen in den Blue Zones, die haben sich eben auch bewegt. Das heißt, dass sie eben spazieren gegangen sind, sei es aber auch, dass sie Gartenarbeit gemacht haben. Sie haben sich ja sehr viel von pflanzlicher Kost ernährt und die muss ja auch letztendlich irgendwo angebaut werden. Und auch handwerkliche Tätigkeiten gehören da natürlich dazu. Auch Arbeiten im Haushalt, ne? Auch dabei bewegt
man sich. Das unterschätzt man auch gerne.
Ja, vielleicht ist das Staubsaugen doch sehr gut und man sollte nicht die Staubroboter benutzen.
Gut.
Nur so eine Idee.
Aber ich denke mir oft dann, wenn ich zum Beispiel am Wochenende mal richtig eingeteilt bin mit Aufräumen und Wäsche machen und Putzen und hin und her, ich bin fertig danach.
Ja, man bewegt also, sich dabei tatsächlich einfach auch. Ja.
Du sagst es. Regeneration ist ja dann eigentlich auch genauso wichtig wie Bewegung.
Ja.
Beziehungsweise Schlaf.
Genau, sozusagen. Also Schlaf ist ja eigentlich die beste Methode zu regenerieren. Und insofern ist es einfach auch
ein Jungbrunnen
wichtig. Ja, ein Jungbrunnen, also des Nachts so seine 7 bis 8 Stunden zu schlafen. Und gerade eben eine dieser Altersbeschwerden, sage ich mal, ist eben auch, dass die Leute sich ganz, ganz oft beklagen, ich kann nicht mehr so schlafen wie früher und ich liege oft stundenlang nachts wach. Und das ist letztendlich, was Longevity anbelangt, kritisch zu bewerten. Also sprich, man muss die Leute eigentlich da reinbringen, dass sie
Besser schlafen.
Besser wieder schlafen, genau.
Ist da Melatonin auch ein wichtiger Punkt da drin?
Ja, also wenn es einfach darum geht, dass es Einschlaf- und Durchschlafstörungen gibt und die tauchen einfach so ab der Menopause oder auch bei den Männern ab der Andropause auf, dann macht es tatsächlich Sinn, Melatonin zu nehmen. Man weiß einfach auch, dass die Zirbeldrüse im Gehirn, die ja dieses Melatonin produziert, einfach wie viele andere Hormondrüsen im Alter auch so in ihrer Effektivität nachlassen und dass einfach dieses weniger Produktion an Melatonin durchaus eben zu diesen Schlafproblemen beiträgt. Und dann sind wir bei der orthomolekularen Medizin, wo wir ja praktisch Dinge ersetzen, die der Organismus entweder grundsätzlich nicht bilden kann, wie Vitamine, oder eben auch wie im Alter nicht mehr bilden kann. Und da gehören auf jeden Fall das Melatonin dazu.
Und ich glaube, du hast ja auch gesagt, die Prävention ist da auch so wichtig. Also es geht genau. Ja nicht darum, ich habe jetzt einen Mangel und ich nehme da jetzt, sondern dass man wirklich schaut, dass man einen Überfluss ist ja auch nicht gut, aber dass man zumindest wirklich immer auf seinem Pegel sozusagen bleibt.
Genau. Ja. Ja, und das gilt eben auch für das Melatonin. Und insofern ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass wenn man Schlafprobleme hat, Melatonin einfach einnimmt, bevor man schlafen geht.
Ja, ja. Super. Da fallen mir jetzt auch gerade noch ein, so Powernaps. Was sagst du dazu? Bringen die was?
Ja, das ist ganz interessant mit dem Powernapping. Es gibt ja so Menschen, das sind allerdings verhältnismäßig wenige, die sind so multiphasische Schläfer. Also das heißt, die können öfter am Tag sich einfach hinlegen, schlafen oder auch im Sitzen schlafen oder wie auch immer. Und das bringt ihnen Energie und Regeneration. Aber die meisten Menschen, die sind monophasische Schläfer. Das heißt, die brauchen einmal diesen Nachtschlaf. Und öfter am Tag zu schlafen, macht die eher sozusagen müde.
Mhm.
Und dann gibt es eben dieses Powernapping. Und das bringt was, wenn man es kurz hält. Also maximal
15 Minuten.
10 Minuten, 15 Minuten, genau. Und es geht auch eher darum, praktisch mental auszuruhen. Und es geht nicht darum, in Tiefschlafphasen zu kommen.
Also ich mache jetzt die Augen zu und stelle mir einen Wecker auf 10 Minuten. Und einschlafen kann ich wahrscheinlich eh nicht in der Zeit. Also wie du sagst, also in Tiefschlafphase komme ich sowieso nicht.
Nee, also ist ich auch nicht erwünscht.
Genau. Aber das finde ich auch spannend, wenn man innerhalb von 10 Minuten einschlafen kann. Die Leute bewundere ich, muss ich auch dazu sagen.
Ja.
Ich kann es leider nicht.
Ja. Also Powernapping untertags, es dient eben eher der mentalen Regeneration und jetzt nicht der körperlichen Regeneration. Dafür brauchen wir die Tiefschlafphasen und die sollten wir eben in der Nacht haben.
Perfekt. Und auch für den Schlaf jetzt sozusagen so NAD und Spermidin, wäre das auch noch zum Anmerken oder ist das jetzt eher einfach generell für Longevity halt?
Ja, gut. Also Spermidin ist eigentlich eine Substanz, die vor allem auf diese Autophagieprozesse abzielt, also die sozusagen diese Müllentsorgung in der Zelle forciert.
Mhm.
Und Spermidin wird auch ausgeschüttet, wenn die Zelle quasi in sich regeneriert. Man weiß nicht so genau, wo die Henne und wo das Ei ist. Also produziert eine Zelle, die quasi in dieser Autophagie drin steckt, Spermidin, um sich dabei zu unterstützen? Oder ist das Spermidin einfach da und unterstützt die Zelle bei der Autophagie? Aber wie bei so allen Dingen, wie auch Hormonen, die Spermidinproduktion nimmt im Alter auf jeden Fall ab.
Mhm.
Und insofern macht es tatsächlich Sinn, das Spermidin durchaus auch als Nahrungsergänzung einzunehmen, vor allem dann, wenn ich faste.
Ja. Ja. Ah, super.
Ja, um da quasi das nochmal mehr anzukurbeln, dass die Zelle aufräumt.
Ah, spannend. Ich weiß, was ich jetzt alles ändern kann.
Ja.
Das ist ein bisschen was. Stammzellentherapie ist mir jetzt noch bei Longevity-Thema eingefallen. Künstliche Organe, sage ich jetzt mal so. Glaubst du, dass das jetzt eine Technologie für ein längeres Leben wäre?
Ja, mit Sicherheit. Ich bin da jetzt im Moment etwas überfragt, wie weit man da letztendlich schon ist. aber eine Regeneration sozusagen von außen in den Organismus hereinzutragen, ist mit Sicherheit etwas, was man als Longevity-Strategie mitverfolgen kann.
Ja, also wir werden jetzt alle bald 150 Jahre alt, gehe ich jetzt mal davon aus.
Ich glaube, 120 soll praktisch die maximale Lebensspanne, so nennt man das, beim Menschen liegen.
120, also das 120, ist schon eine ganze Menge. Da hat sich, glaube ich, einiges auch getan in den letzten Jahren.
Ja, also das ist so. Also jeder Organismus scheint so eine maximale Lebensspanne zu haben und man schätzt eben, dass der bei Menschen 120 Jahre ist.
Wahnsinn. Ich hoffe nicht, dass ich 120 Jahre lebe, wenn ich jetzt ehrlich bin.
Also aber ich glaube, das Wesentliche, wenn man so alt wird oder grundsätzlich, wenn man alt wird und dabei gesund bleibt, ist, dass auch man Gleichaltrige hat.
Ja,
also,
ja.
Also auch seinen Freundeskreis irgendwo bewahren kann, weil ich könnte mir das jetzt persönlich wirklich schlimm vorstellen, wenn man selber 120 wird und die meisten seines Freundeskreises, die man seit Jahrzehnten kennt, zwischen 80 und 90 sterben und dann muss man dann noch 30 Jahre aushalten, wo vielleicht dann auch schon Kinder sterben und man selber lebt immer noch. Also ich denke, da spielt praktisch einfach das Umfeld, das man als Mensch hat, eine große Rolle, dass das auch irgendwie erhalten bleibt und auch man mit Menschen weiter in Kontakt ist, die quasi dieselben Lebenszeiten haben und aufgrund dessen auch dieselben sozialen Dinge mitgemacht haben und so weiter.
Ja, und glaube ich auch ein wahnsinnig großer psychologischer Effekt, also dass man auch an seiner mentalen Gesundheit wahnsinnig arbeiten muss.
Ja, das denke ich auch. Also Longevity heißt ja im Prinzip auch, dass man mental gefordert bleibt. Das heißt jetzt nicht, dass man weiter 40 bis 60 Stunden in der Woche arbeiten muss oder so. Darum geht es letztendlich nicht. Vielleicht geht es auch darum, dass bis zur Pension die meisten von uns ja Arbeitnehmer sind und insofern auch Arbeiten aufgetragen kriegen, wo wir nicht immer so entscheiden können, ob wir das jetzt gern machen oder nicht, sondern es bringt halt einfach der Job mit. Und dass, wenn man dann in Rente ist, man sich eigentlich entscheiden kann, was man jetzt machen möchte. Und wenn man sich vorstellt, dass man noch Jahrzehnte in der Rente zu leben hat, dann kann man ja direkt wirklich noch neue Dinge anfangen, die sich bis dahin im Leben, die man einfach noch nicht verfolgen konnte.
Ja. Finde ich auch. Finde ich ein wahnsinnig wichtiger Ansatz. Also gerade, dass man da eben in dieser Phase einfach noch ein bisschen mehr auf das schaut. Kann man ja auch dann wie zum Beispiel, du hast auch schon gesagt, Yoga oder Atemübungen, also auch diese Sachen, für die fehlt ja dann auch oft einmal eine Zeit.
Genau.
Und gerade solche Dinge, denke ich mal, wären wahnsinnig sinnvoll.
Ja.
Liebe Ruth, ich habe gerade mit einem Auge so ein bisschen auf die Uhrzeit geschaut. Wir sind schon relativ fortgeschritten mit der Zeit wieder, aber ich hätte eventuell noch so ein paar Schnellfragerunden für dich, wenn du möchtest.
Ja, schieß los, schauen wir mal.
Ich habe ein paar fiese Fragen, habe ich. Warte, ich muss dazu.
Fiese Fragen.
Okay, bist du bereit? Die Ruth könnte zu jeder Frage jetzt wahrscheinlich so viel sagen, aber Ruth, du darfst nicht viel sagen. Es ist eine Schnellfragerunde. Du musst ganz kurz antworten.
Ja, nein und jein?
Ja, nein, jein oder wirklich nur das Wort.
Okay.
Ich fange an. Was ist schlimmer fürs Altern, Zucker oder Stress?
Beides.
Verstehe ich. Jeden Tag 10.000 Schritte gehen.
Super.
Super, perfekt. Gibt es eine Altersgrenze, ab der sich gesunde Ernährung nicht mehr auszahlt?
Nein.
Ich hätte dich auch nicht gesagt. Ich hab lachen müssen, weil ich das tatsächlich, das hat letztens ein Freund zu mir gesagt, ja, irgendwann ist eh schon egal.
Okay.
Aber so, wir sind bei der Schnellfragerunde.
Lebenseinstellung, ja.
Okay. Gibt es das Lebensmittel, das in einer Longevity-Diät nicht fehlen darf?
Gemüse. Das ist jetzt eine ganze Batterie.
Gemüse und Hülsenfrüchte, habe ich mir gemerkt, sozusagen.
Ja, und hier und da auch mal ein Stück Fleisch.
Okay.
Mageres
Perfekt.
Fleisch.
Was ist schädlicher? Jeden Tag ein Glas Wein oder täglich 5 Stunden Netflix?
Oh. Ich würde sagen, 5 Stunden Netflix sind vielleicht ein bisschen viel, aber ein Glas Wein
und eine Stunde
Netflix ist doch eine gute Kombi.
Perfekt. Stichpunkt Eisbaden. Macht Kälte wirklich jung?
Ja, es ist eigentlich sogar gar nicht mal die Kälte, sondern es sind diese extremen Temperaturen. Auch Saunagänge sind total sinnvoll. Mhm. Und was ich immer beobachte, wenn ich selber in der Sauna bin, ist, dass Leute natürlich ihren Saunagang mit Aufguss und sowas haben, aber dass es oft an der Abkühlung hapert. Und die ist genauso wichtig wie quasi das Heißwerden.
Ja. Also abkühlen und wieder heiß werden.
Ja, perfekt. Genau, dieser Temperaturwechsel, der macht es letztendlich auf, der fordert unseren Stoffwechsel. Viele Leute sagen ja, wenn sie regelmäßig saunieren, haben sie nicht diese Infekte im Winter. Und eben auch, was wieder die Müllentsorgung, Autophagieprozesse anbelangt, sind diese Temperaturwechsel ganz sinnvoll.
Ich hasse kaltes Wasser. Tja. Gut, jetzt muss ich Sauna und Eisbaden gehen.
Ja, wenn es heiß genug ist, dann hat man es auch kalt ganz wieder
das
ganz
ist, gern. Das ist in Ordnung. Bist du Team Fasten oder Team Ich genieße mein Leben?
Oh, ich bin Team Genieße mein Leben und ich esse wirklich unglaublich gern.
Aber du achtest ja auch drauf. Also ja. Gut, jetzt in aller Ehre. Okay, dann würdest du eher ein gesundes Leben bis 120 wollen oder mit 85 einen perfekten Exit?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das hängt wirklich davon ab, wie gesund meine Umwelt ist. Mhm. Und wenn die dann alle wegsterben und ich bin noch da, dann würde ich, glaube ich, mit 85 den schnellen Exit.
Ich glaube, ich bin auch auf deiner Seite, wenn ich ehrlich bin.
Vorzugen. Aber das ist kontextabhängig tatsächlich. Ja.
Die Fragen machen mir Spaß. Liebe Ruth, welchen größten Longevity-Mythos kennst du?
Den größten Longevity-Mythos? Ich denke schon, dass Menschen meinen, es ist vielleicht die eine Substanz oder das eine Mittel oder ich schmeiße bestimmte Pillen in Kombination ein und es ist es. Aber die Basis ist tatsächlich der Lebensstil, also wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen, wie wir mit Stress umgehen, wie wir sozial eingebunden sind. Das ist die Basis. Und wenn man das im Griff hat, dann denke ich, macht es Sinn, noch Nahrungsergänzung gezielt mit dazu zu nehmen. Mhm. Auch vielleicht da, wo man sieht, sind so seine Schwachstellen. Ja. Also das, denke ich, ist der größte Mythos, dass man das machen kann, ohne sein Leben zu verändern.
Perfekt. Und der beste Longevity-Hack?
Der beste Longevity-Hack, dass man entspannt durchs Leben gehen kann.
Also der psychische Aspekt wieder, mehr oder weniger. Mhm. Schön. Liebe Ruth, ich glaube, wir sind mehr oder weniger am Ende angelangt. Eine ganze Menge haben wir da jetzt in dem Podcast besprochen. Also Schlusswort von mir. Wir können, glaube ich, das Alter nicht aufhalten, aber wir können es ein bisschen beeinflussen.
Ja, genau. Und was wir jetzt heute besprochen haben, war tatsächlich nur ein Teil des Longevity-Konzepts. Wir könnten noch 5 Podcasts dazu machen, tatsächlich.
Ich glaube auch. Also für mich war es ein wahnsinniger Deep Dive. Wir sind da schon genauer reingegangen. Ich glaube auch, dass die ein oder anderen Hörer und Hörerinnen, dass sich bestimmt einiges draus mit rausnehmen können. Und ich bedanke mich ganz vielmals bei dir, liebe Ruth. Es macht immer extrem viel Spaß, mit dir einen Podcast aufzunehmen und ich freue mich schon auf den nächsten.
Ja, Thema wissen wir noch nicht, aber es wird sich eins ergeben.
Aber es wird was kommen.
Genau. Und ich danke dir auch. Deine Fragen sind immer wertvoll und es ist immer schön, darüber nachzudenken und dann Antworten dafür zu finden.
Danke, Ruth. Bis zum nächsten Mal.
Ja.